Hallo und herzlich willkommen zu 48 Stunden mit uns. Ihr hattet ja gesagt, ihr habt die nächsten 2 Tage nichts weiter vor. Nee, Scherz. Willkommen zu unserer neuen Folge Chef Fontaine, Staffel 5, Folge 14, unsere 110. Folge. Der Titel 48 Stunden, Original 48 Hours. Drehbuch schrieb Robert C. Cooper, Regie führte Peter Wurst. Audiokommentare haben auch Peter Wurst und Andy Wilson, der Director of Photography, geführt. Die Weltpremiere war am 5.12.2001. Die Erstausstrahlung in den USA war am 15.03.2002. Die Erstausstrahlung bei uns in Deutschland war am 17.07.2002 und im Zeitrahmen bewegen wir uns immer noch in 2011 und jetzt hat Pascal die Zusammenfassung für uns.
Ich vermute 2001, nicht 2011, aber ja.
Ja.
Ja, genau. Ja, gut, Zeitreisen sind ja auch immer
mal. Ich wollte nur wissen, ob ihr noch aufpasst.
Ja, ja, nicht, dass die Leute jetzt denken, wir haben die nächste Aschenfolge, aber nein, dieses Mal geht's nicht um die Aschen.
Genau, dafür passiert alles mögliche andere. Ich bemühe mich, mich kurz zu fassen. Wir fangen mal wieder damit an, dass SG-1 unter heftigem Feuer steht und Daniel dabei beschützen muss, wie er versucht, die Erde wieder anzuwählen. Das gelingt ihm auch und obwohl das Team weiterhin von Todesgleitern angegriffen wird, schickt Jack, Sam und Daniel zurück auf die Erde durch das Gate. Als Jack und Teal'c dann auch noch versuchen, das Gate zu erreichen, wird Jack allerdings umgeworfen. Teal'c hilft ihm auf, Jack läuft vor. Doch bevor Teal'c als letzter durch das Gate gehen kann, sieht er tatsächlich in einem Alkesh Tanit anfliegen, seinen Erzfeind, der ja für den Tod seiner Geliebten vor, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen gesorgt hat. Und verwendet die Todesgleiterkanone, die er gerade als Handfeuerwaffe benutzt, um das Alkesh abzuschießen und damit Tanit zu töten. Unglücklicherweise stürzt das Alkesh genau auf das Stargate, das dadurch zerstört wird, kurz nachdem Teal'c hindurchgegangen ist. Der Rest des Teams sieht auf der Erde zu, wie sich der Ereignishorizont auflöst, ohne dass Teal'c durchkommt. Schnell stellen sie fest, dass der Computer einen unbekannten Fehler mit dem Gate meldet und Sam kann diagnostizieren, was das Problem ist. Teal'cs Energiemuster ist zwar im irdischen Stargate angekommen, aber Teal'c ist nicht rematerialisiert worden, bevor der Ereignishorizont zusammengebrochen ist und steckt jetzt im irdischen Stargate fest. Sollte jemand eine neue Adresse wählen oder von außen das Stargate angewählt werden, wird Teal'cs Energiemuster gelöscht und er ist unwiederbringlich verloren. Also beeilt man sich schnell, die Iris ein paar Mikrometer nach hinten zu setzen, um eingehende Wurmlöcher zu verhindern. Und entscheidet sich, mit den Russen Kontakt aufzunehmen, um ihr Stargate zu benutzen, die ausstehenden SG-Teams zurückzubringen. Daniel wird dafür nach Russland beordert. Gleichzeitig kommt aber Simmons in Begleitung von einem uns bis jetzt noch nicht so gut wie später bekannten Rodney McKay in die Base und erklärt Hammond, dass er nur 48 Stunden Zeit habe, das Problem zu lösen. Ansonsten hätte er den Befehl, den normalen Betrieb des Stargate Centers wieder aufzunehmen. Das ist natürlich nicht viel Zeit, insbesondere weil sich die Russen querstellen und sich natürlich weigern, ihre Technologie herzugeben, ohne etwas dafür zu kriegen. Zunächst verlangen sie Zugang zu jeglicher Stargate-Technologie. Und Daniel und Davis, der ihm als Attaché quasi mitgeschickt wurde, stehen vor einer schwierigen Situation. Gleichzeitig erklärt ein plötzlich auftauchender Mayborn dem guten Jack, dass er davon ausgeht, dass Simmons noch andere Motive hat als die, die er angibt und dass er sich gefälligst vor ihm in Acht nehmen sollte. Nach einigem vorläufigen Geplänkel schließen sich die beiden zusammen und stellen tatsächlich fest, was das Problem ist. Simmons hat den Gua'uld, der vor einigen Folgen entkommen konnte, in seiner Gewalt. Und auch Hammond stellt das schnell fest, als Simmons versucht, ihn zu erpressen, um an ein Gua'uld-Handgerät zu kommen, das er natürlich nur nutzen kann, wenn er einen Gua'uld greifbar hat, der es auch bedienen kann. Glücklicherweise können Mayborn und Jack herausfinden, wo der Gor-Ult gehalten wird und diesen gefangen nehmen. Dieser erklärt, dass Simmons ein deutlich besserer Unterhändler war, als es Jack und Mayborn sind, und gibt zu verstehen, dass er Simmons erklärt hatte, wie man Tieralk aus dem Gate holen könnte. Dieser hat die Information aber natürlich nicht weitergegeben. Gleichzeitig geraten McKay und Carter aneinander. McKay glaubt, er wisse alles besser. Wie wir später erfahren werden, ist das einfach seine normale Einstellung zum Leben. Und erklärt Carter, was sie alles falsch gemacht habe bei der Erstellung des Wahlprogramms für das Stargate Center. Außerdem erklärt er, dass er quasi grundsätzlich immer einen Schritt vom Tod entfernt ist, weil er gegen alles Mögliche allergisch ist, grundsätzlich hyperglyzämisch und mit Carter eigentlich nur überhaupt zusammenarbeitet, weil er, wie er selbst sagt, etwas für dumme Blondinen übrig hat. Carter ist verständlicherweise nicht erfreut. Insbesondere als sie herausfindet, dass die 48-Stunden-Deadline von Simmons auf McKays Mist gewachsen ist, der glaubt, dass die Eike grundsätzlich nicht zu retten ist und egal, was das Stargate Center noch aus dem Ärmel zieht, schon tot ist. Nichtsdestotrotz gelingt es, dank der belastenden Informationen gegenüber Simmons und der Tatsache, dass die Russen sich kurzfristig doch noch bereit erklären, ihr DHD herzugeben, ganz, ganz knapp vor Ende der Deadline, der Wahlvorgang für das nächste ausgehende Wurmloch lief schon, das Ganze zu unterbrechen und mittels des DHD Tieralk wieder zurückzuholen. Wobei natürlich bei dieser Gelegenheit das russische DHD einmal den Weg alles Irdischen geht und sich mit spektakulärem Pyrotechnik in einen... Ja, wie sagt man so schön? Rapid Unscheduled Disassembly heißt es bei Raketen. Ich weiß nicht, wie man das bei DHDs nennt. Tieralk kommt aus dem Gate, freut sich, dass Tanit tot ist und wundert sich, ob das etwas größer geratenen Empfangs, denn für ihn ist keine Zeit vergangen. Jack erklärt ihm, dass er sein Leben wohl einem Gor-Ult schuldet, was Tieralk natürlich nicht wahrhaben will. Und damit sind wir auch am Ende dieser ereignisbeladenen Folge.
Ziemlich viele Schnitte.
Ja, es ist sehr, sehr viel Hektik hin und her. Ich habe jetzt versucht, das Ganze so ein bisschen zu ordnen in der Zusammenfassung, aber in der Folge selbst, ich glaube nicht, dass es irgendwann mal mehr als 30 Sekunden vergehen, ohne dass irgendwie zwischen zwei Standorten hin und her geschnitten wird, weil halt auch irgendwie gleichzeitig 3 bis 4 verschiedene Schauplätze relevant sind, mit Carter und McKay, die am Gate arbeiten, Jack und Mayborn, die den Gor-Ult suchen, Daniel in Russland und Simmons und Hammond, die dann noch irgendwie gegenseitig versuchen abzuklären, wer jetzt den am längeren Hebel sitzt. Ja, bisschen wuselig die Folge, aber trotzdem eine der besseren, hätte ich gesagt.
Einer meiner Liebsten in der Staffel.
Ja gut, wir wollen jetzt keine Wiederholung von letztem Mal
anfangen.
Ich meine,
Daniel im Anzug, die Folge kann nur gewinnen.
Die letzte Woche war da auch schon super.
Ich habe gesagt, ja, ich wollte
ja
jetzt
genau.
Keinen Streit anfangen.
Aber du hast es schon angedeutet, können wir mal festhalten, wie unfassbar unangenehm McKay in dieser Folge noch ist. Ich meine, der wird immer ein arroganter Schnösel und Klugscheißer bleiben, aber wow, ist der schwierig. Also
ich bin auch
in der Folge, ja, und in der Folge heißt er auch nur Rodney. Er heißt nur McKay. Er hat noch keinen Vornamen.
Ja, das ist richtig.
Also umgekehrt zu einem Schläferz.
Ich bin auch nicht so ganz sicher, wozu er erzählerisch in der Folge dient. Also man hätte meines Erachtens die Folge etwas, also ich finde es toll, dass wir hier Rodney kennenlernen und so und dass er dann später nochmal aufgegriffen wird, ist natürlich auch schön, aber zu dem Zeitpunkt, behaupte ich mal, haben sie noch nicht gewusst, dass sie den Charakter später zurückbringen wollen und ich glaube, man hätte ihn komplett aus der Episode streichen können, ohne dass die Episode dadurch was verloren hätte. Ich glaube nicht, dass Carter auf Teufel komm raus einen Gegenspieler gebraucht hätte. Oder wenn, dann hätte man irgendwie Sergeant Seiler benutzen können oder so, der ja auch sich ein bisschen mit der Wartung vom Gate auskennt.
Ja, aber Sergeant Seiler wäre wissenschaftlich nicht so tief drin, dass er hätte sagen können, das, was Carter sagt, stimmt wahrscheinlich nicht.
Ja, aber
außerdem ist ja Seiler auch eher auf der Seite von Tia, weil er ist ja auch mit ihm befreundet.
Und ja, aber du hattest ja
von außerhalb, der die Expertise hat, der gegen Carter gehen kann.
Nicht. Boah, du hättest auch einfach sagen können, Simmons hat vom Goa'uld irgendwie passende Informationen, die ihm halt gut in den Kram passen und
ja,
er hat halt angeordnet.
Aber das kann er ja offiziell nicht richtig sagen, genau. Noch nicht so richtig sagen. Das war ja so aber, mehr oder weniger inoffiziell sein Druckmittel.
Aber der einzige Zweck, den McKay eigentlich hier hatte, war, dass McKay der Grund war, warum Simmons sagt, ihr habt nur 48 Stunden. Und der hätte auch ganz willkürlich dieses Limit setzen können. Ansonsten hat McKay ja wirklich nur die Rolle, die ganze Zeit zu sagen, alles, was Carter sagt, ist doof. Und das bringt ja niemanden weiter. Also er hilft ja auch nicht. Er unterstützt ja auch nicht. Er ist da, nörgelt rum, ist nicht Teil der Lösung.
Ja. Nicht Teil des Problems.
Ja, aber
er hält Carter vom Arbeiten ab. Aber das, wie gesagt, ja. Christian.
Bitte.
Ja, irgendwann fange ich an zu schreien. Simmons. Von Simmons wussten wir aber schon, er ist ein böser Charakter. Das war uns allen klar. Das ist auch Hammond klar. Das ist jedem klar, der ihn sieht. Er braucht aber jemanden, der überzeugend ist, zu zeigen, der hat vielleicht, ist vielleicht schlau, ist zwar auch ein Arschloch hoch drei, aber er ist, kommt aus dem, hier aus dem Dings, aus Area 51 und weiß, was er tut. Und war jetzt noch der führende Stargate-Experte laut Sicht des Pentagons. Es gibt für Simmons niemand Besseren, für einen Good Guy zu spielen, als dann hier McKay hinzustellen und zu sagen, er gibt jetzt vor, was Sache ist. Ich bin das ja gar nicht, ich bin ja nur der Bote. Das
wenn
war schon geschickt gespielt.
Wenn man aus der Folge einen Zweiteiler gemacht hat, würde ich dir recht geben. Nachdem es nur ein Einteiler ist, finde ich, hätte man auch dieses ganze Simmons muss so tun, als ob einfach weglassen können und einfach sagen können, so ja, Simmons ist halt ein dummes Arschloch und hat halt gesagt, so wie ich jetzt gesagt habe. Und ihr habt halt nur 48 Stunden, braucht man gar keine tiefere Motivation, außer dass ihn T-Eck irgendwie nervt. Und weil Simmons halt Connections hat, muss sich Hammond da halt dran machen. Dann Das wäre auch okay gewesen, weil wir schon ein paar Mal das hatten, dass Simmons irgendwie hintenrum gehen kann und doch irgendwie Hammonds rotes Telefon aushebeln kann. Ja, wie gesagt, mir passiert in der Episode für die 40 Minuten, die wir haben, einfach zu viel. Und ja, also kann man sicher anderer Meinung sein, aber ich glaube, die Episode hätte eher gewonnen als verloren, wenn man McKay da weggelassen hätte.
Rodney kommt ja dann auch in SG-1 in der 6. Staffel, in der 8. Staffel nochmal vor auch. Also in der 6. Staffel dann ja auch noch eine Weile vor Atlantis. Ich kann mir vorstellen, dass sie zu dem Zeitpunkt ihn etablieren wollten als zusätzlichen Gate-Wissenschaftler, um ihn vielleicht sogar noch häufiger erscheinen zu lassen. Wer weiß, andererseits haben sie am Ende der Folge ihn direkt mal nach Russland verfrachtet. Also, ja, würde er jetzt in den nächsten Folgen noch mal mehr eine Rolle spielen, fände ich es okay, wenn man diese Storyline hier genutzt hätte, um ihn zu etablieren. Aber ja, so wie es jetzt hier alleine war, ja. Ich habe gar nichts dagegen, dass
einwerfen.
Ja.
Ich glaube, das war nicht zu dem Zeitpunkt, das war später, als Amanda Tapping bei Atlantis mitgespielt hat. Aber du musst bedenken, sie war ja in einem Alter, wo sie auch hätte Kinder bekommen können und vielleicht brauchten sie einfach noch jemanden als Backup für, wenn sie ausfallen würde.
Ja, den hätte man dann aber, glaube ich, sympathischer darstellen müssen. Jemand, den keine Sau leiden kann und der die
ja,
Episode nur damit zubringt, den Hauptcharakter
ja noch
schlecht zu
gut
machen.
Entwickeln.
Was er ja dann auch tun wird. Also, ich habe nichts dagegen, dass sie Rodney hier einführen und dass sie halt auch mal zeigen, es gibt durchaus irgendwie bei der Air Force noch ein paar andere Köpfe, die sich mit Wurmlochphysik und Stargate und sonst was befassen. Es macht nicht nur Carter. Andererseits kann man sich die Frage stellen, wenn die in Area 51 irgendwie die Anwahlsequenzen untersuchen und dort Leute sitzen, die sagen, man könnte es besser machen, warum wird das nicht implementiert? Wenn angeblich der Code von Carter so scheiße ist, warum wird er dann weiter genutzt? Also das macht so ein paar Fragen auf. Also ich finde es gut, prinzipiell, dass man mal versucht, das Universum zu erweitern und zu sagen, hier gibt's noch ein paar mehr kluge Köpfe, die sind vielleicht auch unsympathisch, aber warum es gerade jetzt hier, also man hätte es hier mehr reinflechten müssen, damit das noch irgendeinen Sinn ergibt, oder meinetwegen hätte wenigstens Rodney hier die zündende Idee haben müssen.
Ja, das vielleicht, dann, dass er wider Willen okay quasi drauf kommt, so, ah nee, das, was ich die ganze Zeit gelabert habe, war eigentlich Schwachsinn, eigentlich geht's doch.
Er kann ja sogar der Meinung sein, dass man Tirk nicht mehr retten kann, aber trotzdem dann derjenige sein, der dann auf die Idee kommt, wie man jetzt irgendwie den Kristall tauschen muss, damit es funktioniert.
Ja.
Das wäre ja okay gewesen, aber so ist er halt, wie Pascal gesagt hat, man kann ihn halt weglassen in der Folge und es macht keinen großen Unterschied für den Plot. Und das ist halt schade.
Aber wenn es jetzt andersrum gewesen wäre und irgendjemand, und sagen wir, Moment, ich muss gucken, wie ich das am besten formuliere. Weißt du, wenn Carter in der Position von Rodney gewesen wäre und sie von außen reingekommen wäre und der andere behauptet hätte, oh nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, und sie dann gesagt hätte, nee, und er dann gesagt hätte, ja, das geht oder das geht, und sie dann gesagt hätte, nein, das geht nicht, dann hätten wir doch geglaubt, nein, es geht nicht, weil sie das gesagt hätte, weil wir sie schon die ganze Zeit kennen, aber es, weißt du?
Ja, das schon, aber am Schluss hat sie ja recht behalten. Das ist ja das ganze Problem dabei.
Ja, aber
dabei.
Darum ging es mir gar nicht, sondern einfach, dass es auch quasi getauscht sein könnte.
Ja, klar, aber ich meine, hätten sie jetzt gesagt, Rodney ist der sagt, wir können Tiag retten, wenn Sam eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben hat.
Nein, das wäre jetzt nicht passiert, aber weißt du, wenn das eine andere Situation gewesen wäre und der andere gesagt hätte, er schafft, es geht oder es geht nicht, und sie dann halt reingekommen wäre und hätte das, weißt du, wir glauben, das ist möglich, oder wir glauben halt das, was Carter sagt, weil wir sie ja als Charakter kennen, aber.
Wir kennen sie, also, wir mögen sie,
ja,
sie ist
auch
sympathisch.
Weißt du, sie hätte ja auch falsch liegen können und der andere hätte dann recht haben können, aber es kennt ja trotzdem.
Am Ende vom Tag ist meine Beschwerde, glaube ich, einfach, Rodney kommt in der Folge einfach zu eindimensional rüber, weil man nicht die Zeit hat, seinen Charakter so auszubauen, wie man das müsste, damit er irgendwie hier als wiederkehrender Charakter irgendwie auch nur im Ansatz interessant oder spannend ist. In der Folge ist er halt einfach ein Arschloch und tatsächlich braucht er für diese gesamte Folge auch nicht mehr an Charakterbeschreibung als ist halt ein Arschloch, der sich ein bisschen mit dem Stargate auskennt. Wie gesagt, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man aus sowas dann halt einen Zweiteiler macht. Keine Ahnung, 24 Stunden A, 24 Stunden B oder so.
Jeweils 24 Stunden.
Ja, 24 genau.
24 Hours, 24 Hours again.
Ja, dann hätte man sogar noch Bullshit machen können, wie beim ersten Mal verkacken sie es, aber dann finden sie 5 Minuten nach der Deadline eine Möglichkeit, genau unter diesen Umständen dann doch ein Gate quasi 5 Minuten vor der Fehlfunktion zurück und dann machen das Ganze nochmal und dieses Mal schaffen sie es 5 Minuten vor Schluss, das Problem zu lösen. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte man dann mehr Zeit gehabt, weil, wie gesagt, sehr, sehr viele Storyfäden in dieser Folge und das ist halt.
Richtig.
Ja.
Und dafür, dass ihr Rodney so überflüssig fandet, haben wir jetzt 20 Minuten über Rodney diskutiert.
Ja, nein, wir haben 20 Minuten über das Storytelling in dieser Folge diskutiert.
Genau.
Ja, das jetzt ist ja schließlich das, wofür wir hierher sind.
Ich mag Rodney, mich stört er nicht in der Folge.
Ich mag Rodney halt auch, aber und jetzt nur die Folge würde ich ihn nicht mögen.
Er ist halt Rodney.
Er vergiftet sich in der Folge quasi selbst auch eigentlich, obwohl er sagt, er hat so eine.
Und jetzt kommen wir mal zum Rest der Folge, bitte.
Ja, darf ich jetzt erklären, warum er sich selbst hier
vergiftet?
Ja. Er sagt doch, er ist super allergisch gegen Zitrusfrüchte.
Ja.
Und trotzdem stellt er sich ein Stückchen Käsekuchen auf den Teller, aufs Tablett.
Ja, das ist eine schlechte Idee, das ist richtig.
Käsekuchen ist mit Zitronensaft oder Zitronenschalenabrieb.
Insbesondere amerikanische Cheesecake, ziemlich sicher, ja.
Und dann, also, der hat sich quasi.
Wenn das Autorenteam
deswegen konnte er Tiag nicht helfen, weil er war eigentlich den Rest der Folge auf der Krankenstation. Deswegen haben wir dann nichts mehr von ihm gehört, weil er halt den Käsekuchen gegessen hat. Ich meine, wie er gegessen hat, ist fast so schlimm wie Denethor. Aber.
Nächster Plot-Twist, Rodney ist eigentlich nach der ersten Hälfte der Folge gestorben und der Rest der Folge ist nur eine Halluzination. Und das wie kompliziert können wir diese Story noch machen?
Reden wir über andere Dinge, außer über Rodney.
Das ist gut, schön. Wir haben zu genug zu tun.
Ja.
Davor haben wir angefangen.
Ich möchte lobend hervorheben, nachdem ich jetzt schon die zweite Folge hintereinander quasi nichts großartig, oder die dritte Folge, glaube ich, sogar schon, hintereinander nichts großartig über die Folgentitelübersetzung zu meckern habe, möchte ich nochmal anmerken, es haben tatsächlich fast alle Übersetzungen geschafft, einfach den Folgentitel 1:1 zu übersetzen. Außer, und ich habe die neulich schon mal angeführt, den Japanern. Ich versuche es nochmal, jeder, der des Japanischen mächtig ist, möge mir meine Aussprache verzeihen. Der japanische Titel ist Yonjuhachi Jikan Taimu Rimito. Was übersetzt heißt 48 Stunden Zeitlimit. Ja, das haben wir uns gedacht bei dem Titel, dass es um ein Zeitlimit geht.
Ja, aber okay.
Das ist aber denen ihre Art, sowas auszudrücken.
Das kann also sein, ja.
Das ist möglich.
Willst du das nicht als Verkacken bezeichnen? Das ist glaube ich, okay.
Sie sagen ja um 20:15 und nicht 20:15, wie es da steht.
Ja, was ich immer wieder spannend finde bei den japanischen Folgen, die haben alle irgendwie ein Ausrufezeichen im Titel. Also
ja.
Japanischer Sci-Fi muss offensichtlich grundsätzlich aufregend sein.
Wie wir bei Wurmloch extrem festgestellt haben, ja. Dinge mit Ausrufezeichen und X
verkaufen
im Titel
verkaufen sich besser. Ja, da muss ich aber sagen, da haben sie jetzt ein bisschen versagt. Sie haben nur ein Y dann im Titel, kein X.
Oh.
Man kann nicht bei jedem ein X irgendwie noch reinwursteln.
Du meinst, das Kästchen haben sie dann nicht ankreuzen können in dem Fall.
Ja.
Ich
habe meine Tastatur nass gemacht.
Es ist nicht hilfreich.
Nee, aber es geht. Ich habe sie gerettet. Redet weiter. Huch. Was?
Berühmte letzte Worte. Huch.
Um mal Richtung Plot zu kommen.
Was? Plot?
Plot? Die Folge hat einen Plot. Mir ist aufgefallen, wenn du die Folge zum ersten Mal schaust und Walter dann anfängt rauszuwählen, das Stargate zeigt aber eine Fehlermeldung an, weißt du noch gar nicht, wie dramatisch das ist, dass er jetzt wählt, obwohl da eine Fehlermeldung ansteht. Wenn du diesen zweiten Mal guckst, weißt du, das tötet Tiak, wenn er das tut. Du weißt aber auch, dass er es ja nicht tut. Trotzdem hatte ich die Ansicht, nein, die müssen doch abbrechen. Oh Gott, ihr müsst doch abbrechen. Oh nein, ihr dürft das nicht durchziehen. Ich weiß nicht, was in meinem Hirn schief läuft, dass ich in dem Moment total aufgeregt war. Und gedacht also, oh mein Gott, wie knapp. Also bei mir hat das wirklich so einen Spannungseffekt erzeugt, der total irrational ist, der mich dann aber ein bisschen selbst amüsiert hat.
Es ist immer bis zum 6.
Ja, natürlich. Sam steht daneben und kommt gerade auf die brillante Idee, dass eventuell, wenn wir jetzt das Wählen durchziehen, Tiak tot sein könnte. Und nebendran läuft halt schön der Anwaltprozess weiter. Und wie gesagt, beim ersten Mal gucken kann das noch kein Spannungseffekt sein. Und beim zweiten Mal gucken sollte es keiner mehr sein. Aber ja, die Autoren rechnen da wohl mit so einem simplen Hirn wie meinem.
Das hast jetzt du gesagt.
Du
keiner von uns
doch,
wird das je laut
also
sagen.
Also im ersten Mal ist es aber doch schon ein Spannungseffekt, weil du weißt ja, Tiak ist nicht durchgekommen. Und
ja,
der muss
wissen,
noch irgendwo sein.
Ja, aber du weißt ja nicht, dass wenn sie jetzt rauswählen, dass das ihn dann halt löscht. Also da ist irgendein Fehler. Der Fehler könnte ja auch einfach durch Überlastung wegen Explosion sein. Und da wäre das höchste der Gefühle, was ich jetzt irgendwie in dem Moment noch in der Kürze der Zeit reininterpretieren könnte, beim ersten Mal gucken ist, oh nein, wer weiß schon, was passiert, wenn die jetzt das Wählen durchziehen. Aber, ja. Ja, ich hatte es mir nur notiert, weil ich in dem Moment ein bisschen mit Fremdscham über mich selbst mich amüsiert habe, wie sehr das für mich so ein Spannungsmoment war.
Was mir bei der Gelegenheit nochmal auffällt, und es tut mir leid, ich muss jetzt tatsächlich die obligatorische Star Trek-Referenz für diese Folge unterbringen, ist noch jemandem aufgefallen, dass die Mechanik, die sie hier benutzen, quasi 1:1 die Story ist, wie sie Scotty damals in The Next Generation untergebracht haben? Wir haben hier Tiaik einfach durch Rückwärtslupen des Transporter-Buffers in Stase gehalten für die 48 Stunden und dann rematerialisieren wir ihn und alles ist gut.
Willst du etwas sagen? Rodney McKay ist einfach so sehr tricky, dass er deswegen dachte, das Muster löst sich auf.
Wahrscheinlich.
Das eine war aber on purpose und das hier ist ein Unfall. Also
ja, das hier ist ein Unfall, aber ich sag mal als Mechanik. Und man verwendet es jetzt ja auch nicht, also man hat keine ältere Serie, um drauf zurückzugreifen, aber man verwendet es auch nicht, um irgendwelche Charaktere aus der Vergangenheit spontan nochmal zurückzuholen. Wäre eigentlich auch spannend gewesen, so im Nachgang, so, hey, wir holen eines Littlefield von 5 Minuten, nachdem er irgendwie wegging
zurück. Da fliegt man an der Sonne vorbei.
Genau.
Und zwar linksrum in dem Fall dann. Nee, rechtsrum.
Also ich würde sogar behaupten, ja, das mit Scotty ist die eine Geschichte, aber es ist ja, ich würde sagen, ein regelmäßiger Plot, dass man sowas macht, wie wir verstecken Leute zum Beispiel, indem wir sie transportieren und im Puffer aufbewahren. Und das geht dann aber nur, also da hätte ich sogar eher so einen Plot gesehen, wie wir verstecken jemanden, indem wir ihn für 3 Stunden im Puffer behalten und dann erst wieder rematerialisieren. Aber ja, nicht länger, dann löst sich das Muster auf.
Ja, stimmt, genau. Aber solange es 2 Minuten, 59 Sekunden sind, ist alles bestens.
Genau, genau, ja. Gut, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich aber, also prinzipiell muss man ja schon sagen, dass die Erklärung, wie, also in der Folge wurde das, glaube ich, zum ersten Mal so explizit gesagt, dass auch wirklich keine Materie, sondern eigentlich ein Energiestrom, die Materie wird in Informationen umgewandelt. Also eigentlich wird das Stargate erklärt, genauso wie der Transporter bei Star Trek in manchen Folgen, nicht immer, erklärt wird. Und wir übertragen gar nicht wirklich die Atome, sondern wir haben so ein ganz dünnes Wurmloch, wo wir nur eigentlich einen Teleporterstrahl durchschicken und auf der anderen Seite wird dann halt wieder rematerialisiert. Da hast du natürlich so oder so Parallele an jegliche Transportertechnologie in irgendeinem Sci-Fi.
2 Sachen sollte man positiv hervorheben, nachdem du es gerade schon gesagt hast und ich mich drüber lustig gemacht habe. Erstens, man hat wenigstens hier einen plausiblen Grund für das Zeitlimit und nicht dieser Bullshit von wegen bis dann und dann, dann löst sich das Muster auf, aber 3 Sekunden vorher ist völlig okay, sondern das Zeitlimit ist hier einfach so ein bürokratisches Ding und ansonsten hätten wir halt 4 Jahre Zeit oder so, ist kein Thema.
Ah ja, halt, stopp, weil da kam ja dann in der Diskussion, wo Rodney so richtig eklig frauenverachtend wurde, kam ja raus, dass die 48 Stunden von ihm quasi festgelegt waren, weil er sagt, das Muster löst sich auf und nach einer Weile ist nicht mehr genug da, um ihn zu rematerialisieren. Also eigentlich haben wir genau denselben Quatsch hier auch mit ein bisschen mehr Physik-Bubble
erklärt. Ja, nur, dass dann im Universe nachher festgestellt wird, dass das halt
alles nicht der Fall ist. Genau. Wird aber auch nicht mehr aufgeklärt, ob sie nur schnell genug waren. Also ob Selm recht hatte und das gar kein Problem ist oder ob Rodney recht hatte und es war halt nur noch nicht lang genug. Das wird doch gar nicht
mehr erklärt. Aber du hast wenigstens, also dieses 3 Sekunden, bevor der Timer abläuft, ist wenigstens also haben sie schon gemacht, aber wenigstens mit einem, jemand gesagt, bis dahin und nicht weiter und nicht genau. So ein, hey, 2,999 REM-Strahlung, Gray-Strahlung, ich weiß gar nicht, was die passende, Sievert heutzutage, gell?
Ja.
Sind okay, aber 3 sind tödlich.
Ja, klar. Nee, das haben sie nicht. Das war ja wirklich Seiler befiehlt und jetzt müssen wir halt und wir haben leider keine Option. Und deswegen kannst du dann halt sagen, und jetzt warten wir doch noch mal kurz, weil war ja eine rein politische Diskussion.
Ja. Jetzt habe ich vergessen, was der andere Punkt war, den ich positiv hervorheben wollte. Der fällt mir bestimmt gleich noch mal ein.
Mit Sicherheit.
Ich habe mich gefragt, warum brauchen die überhaupt das DHD der Russen?
Weil sie sonst keins zur Verfügung haben?
Wir haben das von Antarktika in Area 51.
Was die Russen jetzt haben.
Nein, die Russen haben das aus Gizeh von den Deutschen. Die Russen haben das Tor aus Gizeh aus dem Wasser gefischt und das Tor von den Deutschen akquiriert. Und wir haben das Tor von Antarktika und das DHD von Antarktika steht in Area 51. Und das ist denen wohl auch aufgefallen, dass denen ist wohl dann auch aufgefallen oder den Zuschauern ist aufgefallen, dass sie dann mächtigen Fehler reingebaut haben und deswegen haben sie in ein paar Folgen aufgeklärt, warum sie das DHD nicht verwenden konnten. Vielleicht wollten sie auch einfach das aus Russland haben, damit die Russen nicht mehr drohen können, dass sie das ihr Gate als aktives Gate haben, aber eigentlich hätten sie es nicht gebraucht. Wie gesagt, wir erfahren erst in ein paar Folgen, warum wir das nicht nehmen
können. Gut, aber was sie halt definitiv gebraucht hätten, ist das russische Gate, um irgendwie Kontakt mit den anderen SG-Teams aufrechtzuerhalten während der Zeit.
Den Support brauchten sie, ja. Aber stimmt, ja, wir hätten noch ein anderes DHD.
Ja, okay. Hm. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass das andere DHD mit der Beliskner irgendwie abgestürzt und kaputt gegangen wäre. Aber du hast recht, das ist nicht der Fall. Die haben das damals in der Beliskner von Hand gewählt.
Ja. Tiek hat gewählt, wie immer.
Gut, für mich ist sowieso irgendwie, wir haben sehr viel gesehen und erlebt in der Folge, es passieren viele Dinge. Wir haben sehr ausführlich erklärt, dass wir Rodney kennenlernen, Tanit ist tot, Seiler wird mal wieder verletzt. Also 1000 Dinge passieren und im Großen und Ganzen ist das alles Rahmenstory, um den Mainplot voranzutreiben, dass wir jetzt enger mit den Russen zusammenarbeiten, oder? Wir haben eine Geschichte gebraucht, bei der wir irgendwie erklären, warum wir jetzt mit den Russen mehr kooperieren, als wir es bisher getan haben. Und ab bald kommen deswegen russische Teams in Cheyenne Mountain. Also, es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, da ist eine Billo-Story drum gebaut. Das ist schon eine gute Folge insgesamt auch. Aber ja, es ist ja im Prinzip so ein bisschen der bei einer neuen Serie, hat man gesagt, Backdoor-Pilot. Sie haben hier halt so ein bisschen eine Story aufgebaut, bei der erklärt wird, warum sie jetzt dann doch mit den Russen kooperieren, statt sie die ganze Zeit rauszuhalten.
Und als nächstes Spin-off das russische Team bei uns im Stargate Center.
Ja, es wurde ja dann auch gesagt, wir kriegen das nicht koordiniert, zwei Programme parallel zu haben. Und deswegen müssen wir jetzt halt zusammenarbeiten. Und genau, dann kommen russische Teams und dann ganz weit weiter halt noch andere Staaten.
Ja, das hat mich auch irritiert. Die Russen haben am Anfang gequengelt, sie wollen ihr eigenes Programm. Dann haben sie es heimlich nebenher laufen lassen, weil sie hatten ja das DHD. Und dann meint, vielleicht das ist auch ein Übersetzungserror gewesen, aber der Chekhov meint dann, ja, jetzt haben sie das aktive Tor und jetzt sind sie aktiv angreifbar. Wo ich mir denke, ja, aber das bist du doch auch, wenn du dein eigenes Sternentor-Programm hast. Was ist jetzt das Problem? Erst wolltet ihr eins, jetzt wollt ihr keins. Auch entscheidet gut,
das
euch mal.
Das war für mich ein Mimimi-Argument, um zu sagen, guck mal, wie wir uns jetzt für euch in Gefahr bringen.
Das nennt sich Diplomatie.
Ja, da wurde jetzt ein Risiko groß aufgebauscht, um sagen zu können, und jetzt müsst ihr uns da was für geben.
Er gibt es doch am Ende auch zu. Als beide anfangen, ja, Klartext zu reden, geben sie es ja auch gegenseitig zu.
Ja.
Ich mag Colonel Chekhov.
Daniel.
Als Kanadier.
Daniel sagt ja dann irgendwann ihm auch auf den Kopf zu.
Das tut nichts zur Sache. Rodney ist ja auch ein Kanadier und in der Folge kann ihn keiner leiden.
Ja, aber Er ist ein geborener Brite.
Der Schauspieler jetzt.
Ja.
Ich wollte eigentlich nur sagen, hier, Daniel sagt ja Chekhov auf den Kopf auch zu, so, wir wissen doch alle, dass ihr gar kein Interesse mehr an einem eigenen Programm habt, das wurde uns bisher so nicht gesagt, das wird dann hier erwähnt, also die Russen haben wohl gar keinen Bock mehr, sich da drum zu kümmern und nutzen das eigentlich nur als Druckmittel und alle Beteiligten wissen, dass es eigentlich nur, dass da nichts dahinter ist.
Mal eine ganz andere Sache, ich habe das beim ersten Durchschauen schon nicht gerafft und ich habe es dieses Mal entweder wieder verpasst oder ich bin einfach dumm. Ist diese Folge das erste und ich glaube auch so mit eins der einzigen Male, dass wir Tjaik mit der spontan auftauchenden Todesgleiterkanone sehen?
Nee, die hatten wir schon einmal.
Ja.
Weil, also ich meine, es ist so ein bisschen das In-Universe-Äquivalent von Leuten, die mit einem Raketenwerfer, den man normalerweise irgendwie auf einen Pickup-Truck montiert, einfach so unterm Arm rumlaufen.
Action-Hero-Moment. Also, spontan auftauchen weiß ich jetzt nicht. Wir hatten, als das erste Mal passiert ist, haben sie halt irgendwie einen Todeskleider runtergeschossen, glaube ich. Und dann hat man gesehen, wie sie da das Ding dann abmontieren, um auf andere Schiffe zu schießen. Da war es nicht so out of nowhere. Ich meine, hier starten wir ja mit einer sehr actionreichen Szene. Wir wissen nicht, was vorher passiert ist. Aber offensichtlich haben sie vorher schon mal irgendwo so ein Ding abmontiert.
Ich wollte gerade sagen, wäre spannend zu wissen, ob sie diesmal einfach nochmal eins abmontiert haben oder ob das so ein Fall ist von, klar hat Tjaik standardmäßig noch eine Todesgleiterkanone im Gepäck.
Die Stabwaffe.
Christian? Wir erklären es doch in dem Universe.
In der Folge?
Auf Todesgleiter getroffen und dann haben sie auch das Cache gefunden und einen Todesgleiter haben sie schon abgeschossen und von dem hat Tjaik wahrscheinlich die Kanone geklaut.
Mir gefällt aber schon irgendwie die Idee, dass Tjaik mit einer Stabwaffe in der Hand durchs Gate geht, aber der Wagen, der mit ihm fährt, immer so eine Todeskanone mit drauf liegen hat. Man weiß ja nie, für was man sie braucht.
Ja, hallo, wofür hat Tjaik so ein Jaffa Bag of Holding? Das ist eine magische Raumkomprimierungstechnologie und dann so, für andere Leute ist die Stabwaffe eine Zweihandwaffe, für Tjaik so, ja, die nehmen wir in die eine Hand und für die andere Hand noch so eine Todeskanone. Wow!
Um hier Viva la Dirt League zu zitieren quasi, die brauchen halt nie Pferde und Tjaik hat deswegen sowas in seiner Horsepocket.
Ich frage mich überhaupt, warum die überhaupt auf den Planeten gegangen sind, wenn die Tok'ra ja schon gesagt haben, dass da Go'ud, also was wollten die da? Was war die Mission?
Das weil Tanit umbringen, offensichtlich. Also den Goa'uld umbringen, nicht. Der da scoutet, weil sie wussten ja nicht, dass es Tanit ist.
Jetzt gut, dass wir den Elefanten im Raum ansprechen. Der Darsteller von Tanit war nämlich in dieser Folge gar nicht mit dabei.
Ja, das war Stock-Footage, ne?
Ja. Nein, das war CGI.
War es nur CGI? Okay. Ich dachte, es hätte schon mal eine Szene gegeben, wo Tanit irgendwie so ein Alkesh fliegt.
Auf IMDb steht es Stock-Footage, aber es ist CGI. Na gut, was auch selber rauskommt, quasi, wenn sie ihn da reingebastelt haben.
Du siehst sie mir auch ein bisschen an, wenn du auf dem großen Fernseher guckst. Dass er sehr mimiklos ist.
Ja, das stimmt.
Ist ein Standbild?
Gefühlt ja.
Okay. Ja, ist bei irgendwie...
Erstaunlich viele Dinge. Wenn man die Serie mal auf einem großen Bildschirm guckt, sieht man erstaunlich viele Dinge, die einem sonst nicht auffallen, weil die Auflösung halt damals grottig war.
Ja, der Schauspieler von Tanit, das name ich mir, glaube ich, nicht
im Twitter. Peter Wingfield.
Ja. Genau, mit dem gab es irgendwie Vertragsverhandlungen und dann war das Ergebnis wohl, der wird so schnell nicht mehr zur Verfügung stehen, der will nicht mehr hier mitmachen. Und dann haben sie entschieden, dass sie ihn halt jetzt hier einmal töten, damit sie nicht mehr erklären müssen, warum er nicht mehr auftaucht. Ne?
Der wollte kein Schauspieler mehr sein.
Ah, gar kein Schauspieler. Ich hatte nur gelesen, nicht mehr in der Serie auftauchen. Okay.
Allgemein kein
Schauspieler. Ah, der hat die Karriere quasi beendet.
Der war nie richtig Schauspieler von seiner Warte her.
Ah, okay. Bin da so reingestolpert.
Ja, so ein
Wasser,
bisschen.
Ich habe Wasser gebracht und bin vor eine Kamera gestolpert. Ja. Du bist Tanit. Was?
Ja gut, so ist Harrison Ford auch zur Schauspielerei gekommen, ne?
Das kommt vor. Nee, okay. Das hatte ich nicht so ausführlich gelesen. Aber ja, genau. Also er kann nie wieder vorkommen und statt dann irgendwie, man hätte natürlich ja irgendwie was schreiben können mit der Goa'uld sucht sich einen neuen Wirt und bla, aber sie haben dann entschieden, komm, dann beenden wir diesen Story-Arc mit Tirk mal, da kriegt er endlich hier auch mal seine Rache und dann ist das Thema durch.
Apropos Schauspieler in der Folge, die standen auch nicht alle die ganze Zeit zur Verfügung, zum Beispiel zum Schluss die Folge, wenn sich Adrian Conrad mit Simmons unterhält, da waren die Schauspieler auch nicht zur gleichen Zeit im gleichen Raum, die haben die Szene immer nur mit einem Schauspieler gedreht und die danach dann zusammengeschnitten, weil die Folge eh so in Stücken und einzelnen Fitzelchen gedreht haben, weil die Schauspieler nicht zur selben Zeit da waren.
Ich glaube, die Szene sehen wir ja auch nie in Anführungszeichen richtig, sondern wir sehen sie ja wiederum auf einem Bildschirm von VHS.
Ja, genau.
Und da hast du natürlich einen super einfachen Weg, da halt auch mit relativ billigen Zusammenschnitt, das sieht man nachher sowieso nicht. Ne? Ja, aber was für Probleme man halt drin kann, was so Drehschedule angeht. Ne?
Was hat eigentlich Chris Judge während der Folge gemacht? Der kann ja nicht mehr als anderthalb Drehtage gehabt haben.
Ja.
Urlaub.
Und dann hat er noch vergessen, sich die Schuhe zu binden, als er aus dem Urlaub zurückkam.
Ist er mit offenen Schuhen durchs Geld gestolpert?
Ja.
Passiert. In so einem Kristall gespeichert zu werden, ist offensichtlich nicht so gut für Knoten.
Ja, hallo, da ist ein automatischer Schuhauszieher in dem Gate mit eingegriffen. Die Schuhe werden erst bei normaler Rematerialisierung wieder gebunden.
Ich fand's auch lustig, wie Hammond am Anfang dann an seinem roten Telefon sitzt und telefoniert und Daniel einfach so ins Zimmer gelaufen kommt, ohne Rücksicht.
Ist ihm so egal.
Guckt sich seinen Zettel an und läuft einfach ins Zimmer. Meint, ja, das nächste SG-Team startet um 1600.
Ja gut, fairerweise, er hatte ja auch was Dringendes.
Ich habe gelesen, der Arbeitstitel dieser Folge war Tiak Interrupted. Und das war wohl eine Anspielung auf den Film Girl Interrupted, was mir überhaupt nichts sagt. Deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das irgendeine inhaltliche Anspielung war oder ob da nur jemand ein Wortspiel machen wollte. Aber offensichtlich haben sie sich dann so oder so dagegen entschieden.
Bin ich auch gerade überfragt, ob das
ich wollte gerade schon sagen, aufgrund von eurer überschwänglichen Reaktion interpretiere ich das mal als...
Der Film ist von 99.
Ja und? Stargate auch.
Guter Punkt. Aber nein, da habe ich nicht geguckt. Oh, und die Wachleute in dem Safe House vom NID. Joe, Paul und Peter.
Peter, Paul und Mary, dachte ich in dem Moment nur.
Nein, Joe, Seth Melosi, Paul, Mully.
Oh.
Und Peter, DeLuise.
Das ist mal wieder komplett an mir vorbeigegangen.
Joe, Paul und Peter.
Ja, okay. Eigentlich viel zu offensichtlich. In der ersten Szene, als alles explodiert und Steine rumfliegen und sonst was, wird ja unser lieber Jack verletzt. Tatsächlich nicht nur Jack verletzt, sondern auch ein gewisser Richard Dean Anderson, der Meinung war, den Stunt hier, den kann ich alleine machen. Und dann ist ihm wohl doch irgendwie von den Pseudo-Explosionen was gegen die Stirn geflogen. Und es gibt diesen einen Moment, als Tia ihm aufhilft und Jack halt so ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht hat und sich aufrafft und leidet. Da haben sie dann im Audiokommentar ja gesagt, da leidet eigentlich tatsächlich, also wir sehen gerade, wie Richard Dean Anderson leidet, aber in der Rolle bleibt und weiterspielt. Ja. Man soll seine Stunts nicht selber auch, machen.
Er hat wohl auch einiges an Sand und so ins Auge bekommen. Das ist ja auch sehr schmerzhaft.
Ja.
Kann ich bestätigen. Ich hatte am Wochenende auch was im Auge. Das ist nicht schön. Tut das nicht. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder.
Nee. Musste ein bisschen lachen. Also wir hatten es, glaube ich, eben nur in der Pre-Show gesagt. Für alle, die das jetzt hören und denken, hier Audiokommentare, wow. In der Folge gibt es nicht so viel Audiokommentar. Da sind sehr viele Pausen drin, wo man einfach nur die Folge auf Englisch gucken kann. Aber an der Stelle, wo sie das erste Mal über Außenaufnahmen in Russland schwenken, muss ich dann doch lachen, als sie dann erklärt haben, dass das natürlich keine, also dass sie da nicht hingeflogen sind, sondern dass sie da schon Stock-Footage genommen haben. Und gefolgt von der Aussage, ja, und die Innenaufnahmen, die nächste Szene im Gebäude, das ist natürlich auch nicht in Russland, sondern in Vancouver. You know, Sam. Nachdem sie vorher schon eine Viertelstunde oder so darauf aufgebracht haben, zu erklären, wie aufwendig sie diesen Verhandlungsraum nachgebaut und dekoriert haben.
Hat was von dem alten Witz. Die Mondlandung war gefaked, war aber deshalb so teuer, weil der Regisseur darauf bestanden hat, vor Ort zu drehen oder so. Genau,
Stanley Kubrick hat darauf bestanden, ja.
Ja, aber sie wären schon gerne hingeflogen. So ist es nicht, aber sie konnten nicht. Ging nicht.
Ich muss mich ja, also was so Drehlocations angeht, wir hatten ja schon mal, war das nicht hier Hammonds Haus, das gleichzeitig irgendwie der NRD dort gesessen hat oder so?
Hammonds Haus war auf jeden Fall mehrere Dinge.
Ja, genau. Und hier haben wir sowas Ähnliches nochmal. Also die russische Einrichtung, in der sie verhandeln, ist auch gleichzeitig das NID Safe House gewesen. Ich weiß jetzt nicht, was die russischen Botschafter dazu sagen, dass der NID sich da eingenistet hat.
Ja, es sind unterschiedliche Stockwerke, die haben das nicht mitgekriegt.
Ah. Adrian Conrad wird im gleichen Gebäude auf jeden Fall festgehalten, ja.
Das ist Rosemary Mansion in Vancouver.
Ah, ja.
Und du weißt genau, sie drehen in Vancouver, weil das Accent Inn, dieses Hotel, in dem Mayborn absteigt, das ist so was Kanadisches, so eine kanadische Kette, die gibt's in den USA nicht.
Das Motel, das auf der anderen Straßenseite der Studios ist.
genau das.
Ja, also wenn sie aus dem Studio rausgehen und die Straßenseite wechseln, dort haben sie dann irgendwie die Motel-Szenen gedreht. Ist natürlich praktisch, wenn du sowas direkt vor Ort hast. Ein Set, das du weniger bauen musst. So ein Motel-Zimmer für einen Tag zwei mieten ist wahrscheinlich billiger, als so ein Set zu basteln. Außerdem hatten wir in der letzten Folge ja schon das Thema, dass offensichtlich der Ort hier, nee, das Studio ja beengt ist, was Platz angeht, um Sets aufzubauen. Da bietet sich das natürlich an.
Und die, da wo Jack und Mayborn sich in die Haare kriegen, wenn Mayborn das erste Mal wieder auftaucht an der Tankstelle, das ist Gas Station, Husky Gas Station in Burnaby. Nur falls jemand
das will. Das ist so eine schöne Szene, wie Jack ausflippt und auf ihn zurennen will und
ich werde ihn in den Auto treten. Das können die Leute sehen. Das ist mir doch egal.
Die Szene ist komplett improvisiert, ne?
Okay, das erklärt, warum sie so geil ist. Das sind ja oft für solche Sachen die besten.
Sie haben verschiedene Einstellungen versucht und dann haben sie die beiden Schauspieler einfach mal machen lassen. Und die Kamera drauf gehalten.
Ja, glaube ich sofort. Das auf jeden Fall
hier, in Gold. Dieser Bereich, da könnt ihr euch bewegen. Macht was.
Mal. Ja. Das ist eure Backstory, der Rest ist euer Problem.
Das kriegen die hin. Generell.
Und es war eine eigentlich relativ belebte Kreuzung, an der diese Tankstelle steht, mit einem Zugang zum Freeway. Und sie mussten dann auch häufiger unterbrechen wegen dem Lärm im Hintergrund.
Ich dachte jetzt schon, weil Leute tanken gesagt. Wollten. Muss aber auch sagen, ich fand generell Jack in der Folge noch mal sehr schön, auch was so ein paar Zeilen angeht. Also neben hier, ich reiße ihn den Arsch auf, als er auf der Krankenstation ist.
Ich werde ihn in den Hintern treten.
Ach so, genau. Sam dann irgendwie fragt, Sir, ist alles okay? Und er dann sagt, ach, eine Platzwunde, Gehirnerschütterung, Erbrechen, Schwindel, das Übliche halt. Ist ja Alltag hier.
Ist Tierhecken noch da draußen? Ja, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Soll ich Ihnen Kaffee bringen?
Ja.
Kater der Kopf.
Aber vor allem, er sagt, kann ich Ihnen helfen? Dann erstmal wirklich so ein paar Sekunden awkward silence, wo sie ihn anguckt und du ihre Gedanken lesen kannst, so, wie zur Hölle. Aber okay, wenn er will. Und dann legt sie los mit Techno-Bubble aus der Hölle. Und dann fragt er, genau, soll ich Ihnen Kaffee holen gehen? super. Aber dafür hat Sam in der Folge auch ein paar schöne Zeilen bekommen. Genau, als sie dann beim Essen sitzend sagt, Gott, sie sind das Letzte. Und er dann halt, ich glaube, da bringt er den Spruch dann auch mit, ich habe ja ein Fable für dumme Blondinen. Und sie dann einfach weggeht mit dem Spruch, lutschen Sie eine Limone. Fand ich sehr gut. Da muss ich dann doch.
Schön, wie dann auch die bei den Audiokommentaren gemeint haben, Not politically correct animal. Zu dem, was McKay gesagt hat.
Ach so, ja. Ja gut, ich meine, wenn ich zeigen will, dass jemand offensichtlich ein arrogantes Arsch ist, dann lasse ich ihn auch solche Dinge sagen, ist ja klar. Dann passt das ja schon. Also hier passt das sehr in die Rolle. Wie eben schon gesagt, später wird er immer noch sehr arrogant und von sich eingenommen sein, aber ist halt so der Querkopf, der sympathisch ist und halt so ein bisschen sozial trottelig, aber er ist nicht mehr so. Er ist nur noch herablassend, weil er alle anderen für dümmer als ihn selbst hält. Er ist nicht mehr herablassend, zum Beispiel einer Frau gegenüber, weil sie eine Frau ist. Solche Sachen.
Man muss ihn fairerweise lassen. Man muss ihn fairerweise lassen. Meistens stimmt es auch, dass alle anderen dümmer sind.
Ja, ja.
Die erwähnen auch. Also, wenn man diese Folge sieht, ist es sinnvoll, wenn man einige andere Folgen schon angeschaut hat.
Definitiv, ja. Sie greifen hier sehr viele Sachen aus vorherigen Folgen nochmal auf. Tanit, Adrian Conrad, Simmons
also
und Planet NID.
Des Wassers.
Ja, genau.
Und
die Russen.
Und das Tempelgrab.
Ah, stimmt, das ist auch noch drin, ja.
Ja, wenn er meint, er war mein Freund. Ja, dann wissen Sie, wie es mir jetzt geht.
Das ist eindeutig keine Folge, die du isoliert gucken kannst.
Du kannst sie schon isoliert gucken, aber es bringt dir mehr, wenn du die anderen Folgen geschaut hast.
Ja,
also du hast mehr Einblick in die Folge.
Ja, Ich meine, unabhängig mal davon, dass wenn du die Serie sonst nicht kennst, du mit dem Konzept von, was ist jetzt hier ein Goa'uld, warum spricht der so komisch, sowieso hängen bleibst. Aber ich behaupte, die Hälfte hier, du verstehst gar nicht, was abgeht. Du weißt nicht, warum, wer ist eigentlich dieser Mayborn und warum hat Jack so einen Brass auf ihn? Warum haben die da so einen Typen mit komischer Stimme in der Zelle? Das ergibt ja alles keinen Sinn, wenn du den Kontext nicht weißt. Also ich glaube, dann ist die Folge schon schwierig, wenn du... Aber ja, man guckt ja auch
selten spontan. Aber sie wird trotzdem gerettet von Daniel in dem Anzug.
Ja, natürlich.
Vor allem, wenn er die Ärmel hochgekrempelt hat.
ist das gerade dein ich himmel ihn Angesicht?
Ich wollte gerade sagen, liebe Zuhörer, wir müssen kurz unterbrechen, damit Stefanie eine kalte Dusche nehmen kann.
So schlimm ist es sie auch wieder nicht.
Sie sabbert nur ein ganz klein wenig.
Ich möchte mich von dieser Aussage distanzieren. Ich habe nicht gesabbert. Aber jede Folge gewinnt, wenn Daniel einen Anzug trägt. So, jetzt musste mal gesagt werden.
Ja, ich sag ja auch immer, ich bin ein großer Fan von allen Folgen, wo wir SG-1 in Zivil sehen. Egal, ob das jetzt ein Anzug oder sonst was ist. Insofern möchte ich dir da prinzipiell
zustimmen. Schön fand ich übrigens auch, als sie dann das Gate am Schluss aktivieren wollen und Jack dann runterruft zu Sam und neben ihr steht ja Sylar. Hey, sind Sie sicher, dass Sie da unten bleiben wollen? Und Sylar sich rumdreht, nicht unbedingt, Sir. Ich rede nicht mit Ihnen. Innerhalb von, glaube ich, 2 Minuten gefolgt von, das Ding geht in die Luft und Sylar liegt verletzt in der Ecke. Ja. Der weiß schon. Ja auch,
er ist ja auch nicht vom DHD weggetreten, der war ja direkt davor gestanden.
Ja, ich wollte gerade sagen, also er weiß, von was er redet, wenn er sagt, er würde diesen Raum gerne verlassen, aber dann bleibt er dort direkt stehen.
Hat er denn seine persönliche Schutzausrüstung überhaupt getragen? Schutzbrille und Handschuhen und sowas?
Das weiß ich gerade.
Keine Ahnung, zählt der Riesendings als Schutzausrüstung?
Den hat er nicht getragen, oder?
Nee, ich glaube in der Folge tatsächlich nicht. Ich hatte nur gerade überlegt, was bei Sylar als Schutzausrüstung durchgeht und was nicht.
Aber sehr schön auch, als das DHD dann in die Luft fliegt, wenn Daniel sich dann zu Chekhov rüberdreht und so relativ trocken sagt, also das ist in keiner unserer Simulationen passiert. Ah, dumm gelaufen. Ups. Das DHD ist jetzt hin. Und da hat, das ist doch, glaube ich, das DHD, das hatten wir vor Jahren schon mal irgendwie als Thema, das dann auch als Prop mit explodiert verkauft wurde. Und dann ist jemand hingegangen und hat das gekauft und hat es wieder hergestellt, sodass es wieder aussieht wie original und ganz. Und die gesamte Prop-Fangemeinde ist eskaliert, weil er hat es jetzt quasi zerstört. Aus diesem Prop, das in der Folge gezielt gesprengt wurde, jetzt irgendwie eins wiederherzustellen, das intakt aussieht, hat quasi das Prop im Sammlerwert zerstört.
Ja, ich glaube, das ist das. Und das kommt in Atlantis noch mal in einer Folge als zerstörtes DHD vor. Bevor sie es dann verkauft haben.
Ja, ja.
Da hatten wir es auf jeden Fall schon mal davon irgendwann.
Ja, das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, wir hatten generell einfach über Props gesprochen, als mal wieder irgendeine Versteigerung war. Und da sind wir da drauf gekommen. Tja, Stefanie, was sagt denn dein Zettel?
Daniel ist ja direkt abgeflogen und dann telefoniert er mit Carter. Hat den in der Zwischenzeit jemand darüber informiert, dass sie nur 48 Stunden haben, wenn er sagt, ja, die Tok'ra arbeiten dran, aber sie können nicht sagen, wie lange es dauert?
Ja. Ob ihn informiert der hat, sitzt, wissen wir nicht. Ich
gehe davon aus, im Hintergrund, aber wir kriegen es halt.
Der sitzt jetzt sowieso so ein D-15 Economy-Flieger. Er wird ein Satellitentelefon haben.
Ja, davon gehe ich aus. Aber die Timeline ist trotzdem spannend, weil, also, wenn du von Colorado nach Russland fliegst, kannst du den kürzesten Flug nehmen, den es irgendwie gibt, quer über den Nordpol oder so. Und ich glaube, du brauchst trotzdem 10 Stunden. Und Daniel schafft es in 48 Stunden hin, kann 3 Tage verhandeln und wieder zurück. Also, das ist schon spannend.
Über die Art des Flugzeugs gesagt, ob es nicht Jets waren.
Ja, okay, selbst wenn du mit einem Kampfjet darüber fliegst, wobei ich sehr skeptisch wäre, ob dir die Russen ihren Luftraum öffnen, um mit Kampfjets da reinzufliegen, sind es 12 Stunden für hin und zurück. Dann ist 3 Tage verhandeln bei 48 Stunden Zeitraum. Okay, gefühlt 3 Tage verhandeln bei 48 Stunden Zeit dann immer noch schwierig.
Eine Luftbetankung? Spannend. Weil so lange reicht der Sprit ja auch nicht.
Oder sie wechseln einfach den Flieger. Sie landen auf einem Flugzeugträger mittendrin und springen in den nächsten, was wahrscheinlich schneller geht.
Nein.
Aber der muss
Basis
noch den
Anzug zwischen Colorado und Russland. Zwischen Colorado und Russland ist nicht standardmäßig ein Flugzeugträger stationiert. Auf der Basis von, da ist der Nordpol. Das ist schlecht für einen Flugzeugträger.
Ja, habe ich keine Ahnung.
Da ist zumindest im Jahr 2000 ist da 3/4 vom Jahr durchgängige Eisdecke. Das macht der Flugzeugträger einfach nicht mit. Und selbst wenn es der Flugzeugträger mitmachen würde, würde es heißen, herzlichen Glückwunsch, wir haben jetzt ein 3/4 Jahr einen Flugzeugträger mitten im Eis, wo halt sonst nichts los ist und wir den nicht brauchen. Und sonst ist da kein offenes Wasser dazwischen, weil nach Norden kommt erst Kanada und dann der Nordpol und dann Russland.
Ja, man würde ja, also später in der Serie
hat
man
an deine Geografie aufgepasst.
Ja, ich weiß, wo der Nordpol ist. Faszinierend.
Ich finde nicht viel auf dem Globus, aber das kriege ich hin. man würde ja denken, hey, es geht vielleicht schneller, wenn sie einen direkten Draht zu Thor gehabt hätten, aber der hätte wahrscheinlich das Problem mit Tiag auch einfacher lösen können.
Sollte man hoffen, ja. Insbesondere
ja,
als
sie hätten doch einfach durchs... Entschuldigung. Bitte.
Als Carter sagt, sie hat schon mal gesehen, wie man einen Ereignishorizont ohne Kabusch gehabt hat, war eins von den Beispielen, glaube ich, tatsächlich Thor höchst selbst gewesen und das andere die Nox oder
die
so.
Die Nox.
Ne?
Und Cassandra.
Die Tolana?
Können die Tolana das auch?
Die Tolana haben, glaube ich, nur normales Wählen, aber halt mit
eigenen
Geld.
Die haben auch gesagt, wählen sie unser Tor an, das sind die Koordinaten. Moment, was wollte ich sagen? Ja, aber ganz einfach, sie hätten auch durch ihr Tor gehen können, das ja blockiert war, und dann hätten die Russen ihr DHD aktivieren können und dann wären sie auch in Russland gewesen, ganz schnell.
Im Prinzip richtig, aber dann hätten sie keinen Grund mehr gehabt, in Russland zu sein.
Also wir sind jetzt da, aber unser Problem hat sich, glaube ich, gerade gelöst. Danke.
Würdet ihr bitte nochmal Cheyenne Mountain anwählen? Danke.
Und euer DHD dann abschalten. Nein, die müssen ja erst einen anderen Planeten anwählen. Die können sich ja,
ja.
nicht selbst anwählen.
Ja, einmal,
okay, würdet ihr bitte nochmal die Alpha-Site anwählen?
Wenn man dann schon rumnörden, dann auch richtig. Der kürzeste Weg ist nicht über Nordpol, sondern über Grönland. 8.913 Kilometer.
Okay, ich bezweifle trotzdem, dass du standardmäßig einen Flugzeugträger in Nordgrönland stationiert hast.
Wieso? Die haben doch Stützpunkte haben in Grönland.
Ja, die haben da eine Airbase.
Eine Airbase. Aber kein. Also, die Airbase würde gehen, aber Flugzeugträger trotzdem nicht. Flugzeugträger
ja, aber ist nicht. Airbase würde das Problem ja lösen.
Ja, ja. Airbase würde das Problem lösen, das ist richtig.
Ach, wir brauchen endlich diese Beam-Technologie.
Also, weiter im Ding. Du hast
halt,
gefragt,
ich möchte jetzt einfach nur, weil ich dieses Wort etablieren möchte, noch darauf hinweisen, dass diese Diskussion über Flugzeugträger am Nordpol und Airbases dann jetzt unser Obskurs für heute war.
Okay.
Du meinst nach 20 Minuten Diskussion, ob Rodney relevant ist?
Wir hatten mehrere
ja, das war ja zumindest in Bezug auf die aktuelle Folge Stargate. Das mit den Flugzeugträgern war ja jetzt, also hat ja noch nicht mal irgendwie anscheinend was mit dem Plot zu tun gehabt.
Stefan.
Oh, ihr wartet, dass ich weitermache. Ich dachte, ja. Da kommt vielleicht noch was.
Nein, Raum
zur Entwicklung lassen.
Er wollte mich nur noch ein bisschen trollen, ist schon okay.
Okay. Schön fand ich auch, wie die beiden Kommentatoren in den Audiokommentaren erwähnt haben, denen ihre, sie träumen davon, freitags, mittags mit Amanda Tapping und Terrell Rothery zu drehen, weil die beiden, die ihre Dialoge zusammen, die wissen, was sie tun, die sind echt super und dann kommen sie früh raus, um noch zum Abend mit ihrer Familie zu essen. Davon träumen die dann. So ein Drehtag mit denen freitagsmittags.
Fairerweise, ich glaube, wenn ich regelmäßig mit Richard Dean Anderson drehen müsste, wäre das wahrscheinlich auch ein Traum von mir.
Guter Punkt, ja. Oh, sie hatten sie auch noch generell auch Amanda sehr gelobt, als sie diesen Techno-Bubble-Wust runtergeleiert hat, meinten sie dann im Audiokommentar ja auch, dass sie das richtig gut kann. Und irgendwas so nach dem Motto, die muss das auch gar nicht auswendig lernen, die kann diesen Stuff. Sie so, die weiß von was sie da redet. So, irgendwie haben sie noch eine Andeutung gemacht. Aber ja, also Amanda Tapping scheint wohl sehr gut darin zu sein, einfach mal einen fünfminütigen Scotty-esken Monolog über irgendwelche Technologie, die es nicht gibt, zu halten.
Katermäßigen Dialog dann bitte.
Okay.
Monolog.
Okay.
Du musstest hier nicht degradieren und einen Mann erwähnen.
Okay.
Tschüss, Isis.
Ich wollte eigentlich, nur den Universe Jump irgendwie nochmal unnötig mit reinbringen.
Ja, komm, okay. Also wenn du jetzt auf Teufel komm raus auf Frauen willst, dann können wir den Universe Jump trotzdem nehmen, dann nimmst du halt Belana.
Genau.
Das ist kein Problem. Schließlich heißt sogar noch eine von den Podcast-Katzen so, dann kriegst du den Bogen zurück auch wieder. So.
Ich fand's auch nett, dass sie diese, wie haben sie, Blinky Light Units erwähnt haben, diese Kästen, die immer hinten im Hintergrund stehen, wenn die in dem, zum Beispiel in Carters Labor sind oder in sonst irgendwelchen Räumen, die dann einfach zu nackt oder zu öde hinten aussehen würden, um da ein bisschen Leben reinzubringen, wenn es die Geschichte erlaubt, der Raum erlaubt, damit es einfach ein bisschen was hermacht.
Ja, der
Visual. Die nennen sie dann Blinky Light Units.
Ja. Ich glaube, der Andy hatte
sehr stolz drauf.
Hatte das erklärt und Peter war es dann, der gesagt hat, ach so, das sind gar keine wirklichen Computer.
Doch, natürlich sind das Computer.
Aber er hat dann bestärkt, dass das echte Computer sind in dem gleichen Tonfall, in dem wir so tun, als wäre das Stargate-Kommando eine Doku.
Ja, natürlich ist es eine Doku.
Ich muss aber auch sagen, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie jobmäßig im Rechenzentrum mal stehe, würde es dort so bunt blinken plötzlich, dann würde ich mir echt Sorgen machen. So viele Lampen sollten nicht so blinken dort.
Das ist im Jahre des Herrn 2025. Also ich glaube, 2001 war das einfach noch mehr Standard, dass an jedem Mist noch 4 Statusleuchten statt einer dran war.
Ja, aber auch die sollten irgendwie an Server-Racks nicht so wild blinken. Außer du hast wirklich eine Anzeigetafel. Aber nicht, wenn es simulieren soll, dass da wirklich irgendwie Server im Rack hängen.
Hallo, das sind die Computer, die andauernd dabei sind, neue Stargate-Adressen auszurechnen.
Die haben zu tun. Die
sind immer super beschäftigt.
Das sind eigentlich die Status-LEDs des Smart-Teams. Stefanie scrollt gerade durch ihre Notizen. Also ich bin jetzt langsam am Ende meiner Notizen.
Ja, bei dem Flugplan, den man sieht, die schreiben ja dann von Washington DC nach North Dakota und auf der folgenden Strecke steht dann North Dakota to Colorado und im Reiseplan wird als Ziel die MAFB angegeben, was korrekt für Minute Air Force Base ist, aber auf der folgenden Etappe wird wieder das Ziel MAFB angegeben, obwohl es ja PAFB, also die Peterson Air Force Base, sein sollte.
Tatsächlich sind da so ein paar Schnitzer in den Supporting Documents drin in der Folge. Ich glaube, sie schreiben auch einmal Dakota falsch auf einem von den Dokumenten, was sie da rumreichen. Ich glaube sogar auf demselben. Und die Webseite, die Mayborn benutzt, um das MID zu hacken, sieht man irgendwie Ausschnitte vom Quellcode, dass das die Webseite So You Want to Be a Hacker ist. Also ja, da müsste man dem Prop Department nochmal ein bisschen was zur Computertechnik vielleicht erklären und zur Rechtschreibung.
Dafür haben sie es super hingekriegt, alle Bildschirme dann später bei diesem Überwachungsraum gut zu synchronisieren, weil einiges waren Live-Aufnahmen und einiges waren Aufnahmen auf Kassette. Und sie haben es hingekriegt, die alle so gut aufeinander abzustimmen, dass das stimmig ist dann im Nachhinein. Oh, aber auch diese Wand mit einer Video, einer VHS-Kassette nebeneinander, wo ich gedacht habe. Ja.
Woher wusste Mayborn eigentlich von diesen 6 VHS-Rekordern, in welche er die Kassette reinschieben muss, damit sie da jetzt was auf diesem Bildschirm sehen?
Und der hat einfach irgendeine.
Ach so.
Der ist einfach irgendwo reingesteckt.
Hing überall im Bildschirm dran.
In der andere wäre vielleicht nichts reingegangen, weil da schon eine Kassette drin gesteckt wäre. Hätte ja dann gemerkt, geht nicht.
Aber es ist halt auch echt, wenn man sich das mal überlegt, heute wäre das wahrscheinlich irgendwie digital vorbereitet, mit einem Klick startet bei Szenenbeginn halt auch irgendwie das Abspielen auf all diesen Bildschirmen synchron passend. Aber damals mussten die wahrscheinlich irgendwie noch wirklich von Take zu Take Bänder rückwärts laufen lassen und nochmal ganz, ganz oft irgendwie eine Play-Taste drücken und sowas. Das zeigt halt auch mal wieder den Zeitsprung, den wir da irgendwie haben von 24 Jahren. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das heute noch so ein Act ist, das sauber hinzubekommen. Beziehungsweise wahrscheinlich wird man es einfach heute nicht in der Post machen, weil billiger.
Ja.
Ah ja, ich fand es auch schön, wie der Regisseur wie der Regisseur erzählt hat, in der einen Szene, wenn Rodney sich das Essen holt, hat er so ein bisschen gekichert, hat er gemeint, ja, er hat jetzt gelacht, nicht wegen der Szene, sondern weil er macht ja dann nach dem Dreh diesen Director's Cut. Aber der Director's Cut hat nicht unbedingt irgendwas mit dem zu tun, was dann später im Fernsehen ausgestrahlt wird, weil beim Director's Cut achtet man nicht oder achtet er nicht drauf, dass die Episode die gewisse Länge hat, die sie braucht für die Ausstrahlung, damit dann die Werbeblöcke eingespielt werden können, damit das dann diese exakte Zeit trifft. Und so, wenn er sich das jetzt im Nachhinein anguckt, findet er es immer noch interessant, das alles zu sehen und dass sich ja Dinge verändert haben im Nachhinein oder Sachen, an die er sich gar nicht mehr so genau erinnert, obwohl er so viel Zeit ja damit verbracht hatte. Die, alles okay ist es? Beim Dreh der Episode. Weil dann im Nachhinein, nach seinem Director's Cut ja noch Dinge in der, im Schnitt dann geändert wurden. Von denen er ja dann wahrscheinlich nichts wusste im ersten Moment. Mhm. Das fand ich ganz, ganz interessant.
Ich frag mich ja immer, wie weird das sein muss, gerade bei so Sci-Fi-Geschichten oder Fantasy-Geschichten, für Schauspielende sich das nachher anzugucken, wie das dann quasi fertig aussieht, versus die kennen ja halt, wie die Sets aussehen.
Entschuldigung, ich hoffe, ich raschel nicht zu sehr, Uwe.
Das ist okay. Sag ich jetzt einfach mal, die Zuhörenden sollen sich bei dir melden, wenn sie es stört.
Okay. Und ich habe noch gelesen, dass zahlreiche O-Töne aus dieser Folge auf das ist so ein Radiokanal, das heißt Soma FM. Und die haben mehrere Kanäle, unter denen du auswählen kannst, was du hören möchtest. Und einer heißt Secret Agent. Und einige Originaltöne aus dieser Folge sind wohl auf diesem Kanal Secret Agent beim Soma FM-Kanal zu hören.
Spannend.
Oder waren zu hören. Ich habe da nicht reingehört. Oh, und wir sehen das Double von Amanda Tapping. Das finde ich es auch noch wert zu erwähnen. Sie ist die Soldatin, Whistle. Die Carter. Genau. Das ist die Soldatin, die Carter die Informationen gibt, dass O'Neill am Telefon wichtige Informationen für sie hat. Und sie ist von allen eine sehr geschätzte Freundin geworden im Laufe der Jahre.
Ja, sie hatten, glaube ich, dann an der Stelle, wo sie das erwähnen, im Audiokommentar nochmal darauf hingewiesen, dass ein gewisser Sergeant Styler ja auch mal angefangen hat als Stand-in. Dann wurde er.
Richard Dean Anderson.
genau. Dann wurde er
Stunt-Coordinator,
genau. Und hat dann irgendwann doch auch noch eine Rolle bekommen.
Ich glaube, ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen möchte. Ah nein, ich möchte das von letzter Woche noch auflösen, bevor ich es vergesse. Weil wir erwähnt hatten, dass es die 100. Folge von Michael Shanks ist. Und dann hat mir die Frage gestellt, ob ihr eine Ahnung habt oder ob ihr wisst, welche Folge es war, in der er nicht aktiv mitgespielt hat. Und die Auflösung ist das Schwarze Loch in der zweiten Staffel, die 16. Folge.
Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, dass sie da am Anfang irgendwie so ein Throwaway-Dings haben, dass er mit SG irgendwas auf irgendeinem Planeten ist und Ausgrabungen macht oder so.
Ja. Ja. Weil kurz vorher war ja seine Tochter zur Welt gekommen. Also die Tochter von Michael Shanks. Nicht die von Daniel Jackson. Und deswegen ist er in der Folge ja ausgefallen.
Ja. Ja, mitten in der letzten Folge. Wir wussten es nicht in dem Moment. Und hatten die Frage an die Hörerschaft weitergegeben.
Natürlich wussten wir das.
Okay, Stefanie wusste es, der Rest von uns, also zumindest Uwe und ich
nicht. Nein, Christian hat es auch vermutet.
Ja, genau. Du hast es jetzt nur noch mal verifiziert. Ich wollte es nochmal auflösen
für die Zuhörer.
Ja, und genau, wir hatten die Frage dann trotzdem ja noch mal in die Community gegeben, aber haben noch keine Kommentare dazu bekommen, was schlicht daran liegt, dass zwischen der letzten und dieser Aufnahme noch keine die letzte Folge noch nicht veröffentlicht wurde. Da hatte also noch keiner eine Chance. Also jetzt nicht wundern, wenn wir da jetzt
dafür eure Antworten, wenn ihr Antworten eingesendet habt, dass genau. Die nicht vorlesen.
Also wenn ihr beim letzte Folge hören uns das in die Kommentare getippt habt, bitte jetzt nicht ärgern, wenn ihr beim Hören dieser Folge nicht erwähnt werdet. Wir konnten es noch nicht.
Wir holen das dann bei Gelegenheit.
Wir haben leider kein Stargate oder entsprechendes Raumschiff, um einmal kurz um die Sonne zu fliegen. Wir sind da technologisch leider etwas eingeschränkt. Dann hätten wir es aber, glaube ich, oder? Stefanie nickt. Aus dem gerade genannten Grund haben wir dann auch keine neuen Kommentare seit der letzten Aufnahme. Zur letzten Folge die Kommentare, wenn da welche von euch kommen, die können wir auch das nächste Mal dann erst verlesen. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu verabschieden. Und in 14.
Oh nein, ja, eins nein. Möchte ich noch sagen. Der Kommentar von McKay, Tierek ist Toast. Ich musste so lachen.
Ja. War das in der Szene, wo er dann erfahren hat? Nee, das ist nicht die Szene, wo er erfahren hat, dass er nach Russland geht.
Das war ziemlich zum Schluss. Doch kurz davor.
Das war das, gell?
Nein, er fährt ja erst, dass er nach Russland geht, wenn Tierek, also wenn es ganz am Ende. Danach. Nein.
Sie sind der personifizierte Wahnsinn, sagt er zu Sam.
Ja,
und dreht sich noch zu Hammond.
Ja, weil er möchte nicht dabei sein, wenn es DHD ohne Kristall.
Genau. Tiak ist Toast und ich will hier nicht dabei sein und Hammond dann ganz trocken.
Ja, genau.
Ihr Flug nach Russland geht nicht. Seit einer Stunde, Doktor. So, keine Sorge, Sie müssen nicht in der Nähe sein. Unser größtes Problem, dorthin zu fliegen, ist, wisst ihr, was die dort essen? Was sie da für eine Küche haben. Das vertrage ich nicht. Ja, Pech. Ja, war wirklich auch schöne Szene. Ich bin ja, es ist natürlich schwierig, ihn jetzt irgendwie nur so blöd zu sehen, wenn man ja schon weiß, wie sich die Figur weiterentwickelt. Zum Glück kriegen sie den Bogen ja noch. Also hätten sie die Figur nicht ein bisschen umgeschrieben, wäre der, glaube ich, auch als Hauptfigur, als Protagonist in Atlantis nicht erträglich
gewesen. Ja.
Da hätte dann wirklich keiner Bock drauf. Da musste er dann wenigstens ein bisschen Redemption bekommen. Okay. Dann sind wir jetzt, glaube ich, wirklich durch und verweisen auf In 14 Tagen, wo wir die erste Episode eines Zweiteilers sehen, nämlich Neue Zeiten. Pascal? Der Hattrick hat gereicht, es gibt keinen weiteren Streak.
Ich wollte gerade sagen, ja, also ist dann jetzt durch.
Neue Zeiten, genau. Daniel geht undercover. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ist auch eine sehr, sehr schöne Folge. Doppelfolge. Gut.
Vielleicht möchte Isis dann nochmal einen großen Auftritt
sehen. Ja, stimmt. Würde ja passen, ne? Mhm. Dann hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ach übrigens, wenn dir unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform deiner Wahl da. Auch über Kommentare freuen wir uns sehr, zum Beispiel auf unserer Website www.chefrontaine.de, direkt unter der Folge. Du findest uns aber natürlich auch in verschiedenen sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon im Fediverse vertreten unter @chefrontaine@podcasts.social. Auf Facebook heißen wir Chefrontaine und bei Instagram chefrontaine.podcasts. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.